SWR 2 Wissen.
Hollywood, wie wir es heute kennen, gäbe es vielleicht nicht, hätte nicht vor mehr als 100 Jahren ein Schwabe den Ort als Standort für die von ihm gegründeten Universal Studios auserkoren. Karl Lemmle aus Laupheim sah als einer der ersten das Riesenpotenzial des Kinos und produzierte Filme in Masse. Im Westen nichts Neues, Der Glöckner von Notre Dame, Dracula, Frankenstein, all diese Klassiker sind mit seinem Namen verbunden. Karl Lemmle wurde vor 150 Jahren geboren. Zu diesem Anlass zeigt das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart seit Dezember eine umfassende Ausstellung und wir senden heute das dazugehörige Feiertagsfeature in SWR 2 Wissen. Ein Schwabe erfindet Hollywood. Karl Lemmle zum 150. Geburtstag von Ruth Jacobi.
Im Jahre 1915 rumpelt ein Sonderzug von der nordamerikanischen Ostküste in Richtung Kalifornien. Drinnen sitzen geladene Gäste. Sie freuen sich auf ein großes Ereignis. 10 Meilen von Los Angeles entfernt, im San Fernando-Tal am Fuße der Hollywood-Berge, soll die erste Filmstadt der Welt eröffnet werden. Eine Produktionsstätte, eine Illusionsmaschine, die alle Merkmale einer ausgewachsenen Stadt aufweist. Mit eigener Wasserversorgung, einem Krankenhaus, Schulen für die Kinder der Bediensteten, einer eigenen Stromversorgung, Post, Polizei, Feuerwehr und 2 Restaurants. Einen Zoo gibt es übrigens auch, denn hin und wieder braucht man einen Elefanten oder ein Kamel als Darsteller. Prominente wie Buffalo Bill oder der Erfinder der Glühbirne, Thomas Edison, wohnen dem großen Ereignis als Ehrengäste bei.
Universal City heißt die Filmstadt. Man hat sich deshalb in aller Bescheidenheit für den Namen Universal entschieden, weil die Firma in der Filmproduktion weltweit führend sein will, was ja auch gelingen wird. Universal City wird mit Pomp und Prominenz eröffnet. Wohlgefüllte Champagnerflöten schwanken auf unzähligen Tabletts. Natürlich wird auch unentwegt gefilmt.
Universal City am 15. März 1915. Miss Oakley, Bürgermeisterin und Sheriff, überreicht Karl Lemmle den Schlüssel für seine Stadt. Den Schlüssel für die größte Traumfabrik der Welt. Mein Jerusalem nennt Lemmle Universal City. Als er seine Filmstadt aufschließt, wird ein Indianerüberfall für 20.000 Zuschauer inszeniert.
Der Firmenfilm von Universal aus dem Jahre 1925, der die Eröffnung der Studiostadt dokumentiert, zeigt immer wieder einen kleinen, elegant gekleideten Mann mit freundlichem Gesicht. Er trägt einen Hut, auch an diesem Tag ziert eine Rose sein Knopfloch. Mit leicht geneigtem Kopf und milde lächelnd betrachtet er den goldenen Schlüssel, den er soeben von der Bürgermeisterin erhalten hat. Es ist der Schlüssel zu Universal City. Dieser Schlüssel wird für den Universal-Chef im wahrsten Sinne des Wortes der Schlüssel zum Erfolg werden. Die Konkurrenz hat ihn angesichts seiner Pläne bespöttelt. Welch eine Idee, so weit abseits von New York eine Filmstadt aus dem Nichts, aus der Wüste zu stampfen.
Der Mann, der auf diese abwegige Idee verfallen ist, heißt Karl Lemmle. Sein Spitzname in Branchenkreisen: der kleine Napoleon des Films. Karl Lemmle ist nämlich nur 1,57 Meter groß. Zur Eröffnung bekennt Lemmle sich in einer Ansprache begeistert zu seiner Traumfabrik.
Universal City ist eine ganze Stadt, in der jeder mit der Filmherstellung beschäftigt ist. Ein Märchenreich, in dem die verrücktesten Dinge auf der Welt passieren. Ein Ort, an dem man sein Leben lang denken und über den man reden wird. Sehen Sie, wie wir Brücken hochgehen lassen, Häuser abfackeln, Autos zu Schrott fahren, überhaupt Dinge zerstören, um den Leuten die Bilder zu geben, die sie wollen. Sehen Sie, wie wir unseren Kopf, den uns Gott gegeben hat, auf jede nur erdenkliche Weise anstrengen müssen, um die Leute auf der ganzen Welt dazu zu bringen, zu lachen, zu weinen oder auf der Stuhlkante zu sitzen.
Karl Lemmle ist ein Mann der Superlative. Im Laufe seines Produzentenlebens wird er knapp 10.000 Filme drehen. Karl Lemmle ist es auch, der die Filmschauspieler, bis dato namenlose Angestellte der Firmen, für die sie drehen, zu Filmstars macht. Anonyme Schauspieler sind billig. Stars kosten zwar Geld, sind aber auch ausgezeichnete Werbeträger. Das erkennt Lemmle und gibt ihnen einen Namen. Er lässt Stories über sie drucken und verbreiten, wahre und nicht ganz so wahre. Karl Lemmle ist der Erfinder des Star-Systems. Seine Devise: Konkurrenz ist die Mutter des Erfolgs.
Konkurrenz straft den Willen, weckt schlummernde Kräfte und wirkt neue Wunder. Dem Einzelnen mag die Konkurrenz manchmal hart zu schaffen machen. Aber für das große Ganze ist sie notwendig wie der Kampf in der Natur. Und wenn jeder sein Bestes geben will, erbringen alle zusammen den Beweis, dass der gute Film den großen Kulturtaten zuzuzählen ist.
Das klingt so, als habe Karl Lemmle den American Way of Life von Kind an verinnerlicht. Dies ist aber keineswegs der Fall. Karl Lemmle, der Erfinder von Hollywood, stammt aus Deutschland. Genauer gesagt aus dem Provinzstädtchen Laupheim in Oberschwaben.
Die ersten Juden in Laupheim siedelten am sogenannten Judenberg. Nicht weit davon entfernt, in der Rathstraße, wird Karl Lemmle am 12. Oktober 1867 als 10. Kind von Rebecca und Julius Baruch Lemmle geboren. Julius Baruch Lemmle war Grundstücksmakler. 7 seiner Kinder starben in jungen Jahren an Scharlach. Für den kleinen Karl muss der Tod der Geschwister traumatisch gewesen sein. Die Familie lebt in eher bescheidenen Verhältnissen.
Nach Abschluss der Lateinschule geht Karl Lemmle im Jahre 1870 in Ichenhausen 3 Jahre bei dem Kaufmann Gabriel Samuel Heller in die Lehre. Ständig hat er Sehnsucht nach seiner Mutter, denn er ist erst 13 Jahre alt. Das hindert ihn aber nicht daran, schon früh Auswanderungspläne zu schmieden. Rebecca Lemmle, die davon erfährt, nimmt ihrem Sohn das Versprechen ab, nicht zu ihren Lebzeiten nach Amerika überzusiedeln.
Karl Lemmle hält sein Versprechen. Er bricht erst nach dem Tod der Mutter in die neue Welt auf, mit dem Segen seines Vaters und dem Tatendrang eines 17-Jährigen. Was Karl Lemmle letztlich dazu bewogen hat, aus Laupheim auszuwandern, ist unklar. Möglicherweise der Wunsch, den Spuren eines Cousins oder seines älteren Bruders Josef zu folgen, möglicherweise der Mangel an beruflichen Perspektiven in Laupheim. Sein in Amerika geborener Sohn Julius, genannt Karl Junior oder einfach Junior, nennt allerdings einen ganz anderen Grund.
Sie wissen bestimmt nicht, warum er eigentlich nach Amerika kommen wollte. Niemand weiß es. Er wollte einen Indianer sehen. Schon damals in Laupheim las er eine Menge über Indianer, Cowboys, Reiter im Wilden Westen und Buffalo Bill. Diese staunenswerten Leute zu sehen, wurde der Traum seiner Jugend.
Am 28. Januar 1884 bricht Karl Lemmle in Begleitung seines Schulfreundes Leopold Hirschfeld in die neue Welt auf. In Bremerhaven geht er an Bord des Auswandererschiffs Neckar. Die Neckar war eines jener kleinen und unbequemen Schiffe, in deren Bauch Hunderttausende Europäer voller Hoffnung und Träume einem besseren Leben entgegenstrebten.
An einem nebligen Februartag, am 13.02.1884, legt die Neckar in New York an. Lemmle findet Arbeit als Laufbursche in einem Drugstore in der Stadt.
Kurze Zeit später zieht Karl Lemle von New York nach Chicago, wo sein Bruder Joseph lebt. Dort nimmt er eine Reihe von Gelegenheitsjobs an. Schließlich kann der ausgebildete Kaufmann Lemle als Buchhalter arbeiten. 10 Jahre nach seiner Ankunft in Amerika wechselt er zur Bekleidungsfirma Continental Clothing Company in Oshkosh, Wisconsin.
Im Jahr 1898 heiratet Karl Lemle Recha Stern, die Nichte des Firmenchefs. Auch Recha Stern stammt aus Deutschland. Sie wurde in Hintersteinau in Hessen geboren. Das Ehepaar Lemle bekommt 2 Kinder. Im Jahre 1901 wird die Tochter Rosa Bell geboren und 1908 der Sohn Julius. Zeitlebens Karl Junior oder einfach Junior genannt.
Nach 12 Jahren hat Lemle genug von der Textilbranche. Er sucht einen neuen Job. Auch Zerwürfnisse mit der Firmenleitung in Oshkosh spielen eine Rolle.
Lemle hat vor, sich mit einem eigenen Textilgeschäft selbstständig zu machen. Doch es kommt ganz anders. Während er auf der Suche nach einem geeigneten Laden durch Chicago streift, gerät er in ein sogenanntes Nickelodeon. Ein Nickelodeon ist eine Art Vorform des Kinos.
Man zahlt einen Nickel, also 5 Cent Eintritt, und sieht einen etwa 5 Minuten langen Streifen. Die ersten bewegten Bilder huschen über die Leinwand. Lemle ist sofort fasziniert.
Lustige Filme, das ist's, sagte ich mir. Lass die Leute zahlen und bring sie zum Lachen. Ich wusste auf der Stelle, dass ich ins Geschäft mit den bewegten Bildern wollte. Als ich in dieser Nacht zu meinem Hotel in Chicago zurückging, begann ich, meine Pläne zu umreißen. Und am nächsten Tag brachte ich alles über das Geschäft in Erfahrung, was ich konnte. 3 Wochen, nachdem ich diese komischen Bilder gesehen hatte, hatte ich mein eigenes Theater.
Welch ein Aufstieg! Dieses eigene Filmtheater, im Februar 1906 eröffnet, hat den Namen White Front Theater. 214 Menschen finden darin Platz. Das Programm dauert 20 Minuten. Bereits 1908 gehört Lemle die Hälfte der Nickelodeons in Chicago.
Der Kauf von Kinos ist für ihn der erste Schritt zum Erfolg. Der zweite ist der Aufbau eines eigenen Filmverleihs, weil es immer wieder Engpässe bei der Versorgung der Kinos mit Filmen gibt. Außerdem sind sie im Fremdverleih teuer, weil die Verleihfirmen ein Monopol haben. Im Jahre 1909 ist es soweit. Karl Lemle, der erst mit 39 Jahren ins Filmgeschäft eingestiegen ist, besitzt nach nur 3 Jahren den größten Filmverleih der Vereinigten Staaten und damit den größten Filmverleih weltweit. Der dritte Schritt zum Erfolg für Lemle ist schließlich die Herstellung eigener Filme.
Karl Lemle wird als Filmunternehmer so erfolgreich, dass ihn heute noch in den USA die Taxifahrer und die Leute auf der Straße kennen. Der sogenannte kleine Mann also. Denn den Cineasten und Experten ist sein Name ohnehin geläufig.
Der deutsche Dokumentarfilmer Hans Beller hat diese andauernde Popularität Lemles erlebt, als er sich in Amerika auf Spurensuche nach ihm machte.
Es gab ein Buch, das hieß Die Geburt der Illusion. Und das ist eigentlich so ein populärwissenschaftliches Büchlein. Ich habe drin geblättert und sah plötzlich einen, las den Namen Karl Lemle aus Laupheim und hat die größte Filmstadt der Welt gegründet, Universal City. Und der erste Gedanke war, warum hat mir das bisher noch keiner gesagt? Und ich habe dann wirklich die Nacht durchgearbeitet, in allen Sachen nachgestöbert. Und es ist auch etwas wie bei Liebe auf den ersten Blick, das gibt es in der Arbeit auch. Es ist etwas Libidinöses, man fängt Feuer, es kribbelt in einem und man denkt, das muss doch, der Sache musst du nachgehen. Erfinder des Starsystems und so weiter. Und habe mich auf den Weg gemacht, das zu recherchieren erstmal. Und hatte keine Ahnung, was mich erwarten wird, wenn ich nach Amerika, als ich den Auftrag dann vom damaligen Süddeutschen Rundfunk noch bekommen habe. Und dann bin ich über den Ozean und habe gestaunt, was ich dort alles finde.
Hans Bellers Spurensuche in den USA war nicht immer einfach. Das Gelände der Universal Company in Hollywood durfte der Filmemacher nur als Tourist betreten. Die Universal Filme stellte man ihm für seine Arbeit nicht zur Verfügung. Eine Frage von Geld und Rechten, vielleicht auch von Ressentiments. Glücklicherweise gelang es ihm, etliche der Privatfilme aufzutreiben, die Lemle auf seinen zahlreichen Reisen nach Europa drehen ließ. Beller konnte sie für seine beiden Karl-Lemle-Porträts verwenden. Dennoch gab es auch hier Schwierigkeiten. Das Comeback Karl Lemmles in Deutschland verzögerte sich durch widrige Umstände.
Es ist eine seltsame Geschichte, die muss man vielleicht ganz kurz erklären. Es sollte eigentlich Weihnachten 82 im Fernsehen laufen, erster und zweiter Weihnachtsfeiertag. Es ist ein Jahr später gelaufen. Warum? Die interessantesten Filme, die Home-Movies von Lemmle, die gehörten einem Privatsammler. Und der war ein ziemlich verschrobener, ganz schwieriger Mensch. Der wollte die waren noch auf Nitrofilm. Also das entzündet sich bei über 45 Grad schon. Und als ich die gesichtet habe, hatte es 42 Grad in Los Angeles. Und die Leute um mich herum schwitzten alle, waren blass. Ich habe gesagt, was habt ihr für ein Problem? Die sagten, Junge, das Material brennt wie eine Panzerfaust. Das kann dir um die Ohren fliegen, wenn es jetzt noch heißer wird. Wir haben Sorgen, dass es zu heiß wird. Wir haben hier keine richtige Lüftung. Und die Hitze staut sich. Beeil dich. So, das Nitrofilm wollte also dieser Privatsammler selber irgendwie entwickeln. Er wollte daran noch Geld verdienen und kam nicht zu Potte. Er war einfach auch ein Gestörter. Also ich habe ewig verhandelt und es gab Leute vor Ort, die mir geholfen haben. Und es dauerte ein Jahr, bis der Kerl endlich soweit war und mir das Material schickte. Und das hat alles verzögert, weil ich wusste, ohne dieses Material, wir hatten sogar schon mit Schneiden angefangen hier im Haus, geht es nicht.
Weihnachten 1983 war es dann endlich soweit. Der Süddeutsche Rundfunk zeigte an zwei aufeinanderfolgenden Abenden die beiden Filme über Karl Lemmle, die Hans Beller unter dem Titel »Der Traumfabrikant« gedreht hatte. Der erste Teil widmet sich Lemmle und Lemmles Filmstadt Universal City. Der zweite Teil handelt von dem Geschäft mit den Gruselfilmen. Denn neben vielen anderen cineastischen Impulsen geht auch die Erfindung von Dracula und Frankenstein als Filmfiguren auf Karl Lemmles Konto. So beginnt der zweite Teil von Hans Bellers Lemmle-Porträt.
Eine Wochenschau der Filmgesellschaft Universal aus dem Jahr 1934. Sie zeigt vor allem den Präsidenten dieser Filmgesellschaft, Karl Lemmle. Er besucht auf seiner Europareise ein Pferderennen bei Paris. Karl Lemmle sieht neben seinen Filmproduktionen am liebsten Pferderennen. Second by a nose and Easton third. It's a great victory for Steve Donohue, the jockey. And there are many people who made several good selections here today. Mr. Lemmle appears. Lemmle hat ein weltweites Filmimperium aufgebaut. Der leidenschaftliche Wetter und Spieler gilt als Gewinner in Hollywood.
In Laupheim begann sich nach der Ausstrahlung der beiden Filme Interesse an dem einstigen großen Sohn der Stadt zu regen. Und auch die deutsche Filmgeschichte hatte den Filmpionier wieder.
Der erste Film, den Lemmle selbst produziert, entsteht im Jahr 1909, also noch vor der Gründung von Universal City. Er heißt Hiawatha. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Häuptlingssohn und einer schönen jungen Indianerin.
Hiawatha hat eine literarische Vorlage. Das Lied von Hiawatha des Ostküstendichters Henry Wadsworth Longfellow. Lemmle verfügt über ein feines Gespür für Themen, die die Menschen anziehen. Die Mischung aus Indianer- und Liebesromantik gleich im ersten Wurf verrät den Kenner und den Könner. Denn die amerikanischen Mythen sind ein großes Thema. Sie interessieren vor allem die Einwanderer. Die saugen diese Geschichten förmlich auf, weil sie sich so mit ihrer neuen Heimat auseinandersetzen können. Diese Filme sind wie eine Initiation in die amerikanische Gesellschaft, in den American Way of Life. Das Finanzestablishment der Ostküste versteht dieses Phänomen zunächst nicht, weswegen die Wirtschaft anfangs am Filmgeschäft nicht interessiert ist.
Interessanterweise sind auch die anderen legendären Studiogründer neben Karl Lemmle, wie zum Beispiel Louis B. Mayer von der Metro-Goldwyn-Mayer oder Paul Warner von Warner Brothers, Adolf Zukor von Paramount und Fox von 20th Century, allesamt Einwanderer. Sie stammen aus Osteuropa. Sie alle verstehen intuitiv die große soziale Bedeutung des Kinos und dass man sehr, sehr viel Geld damit machen könnte. Der einzige der großen Studiobosse, der nicht aus Osteuropa kommt, ist Karl Lemmle. Nach Hiawatha lässt er weitere kleine Streifen drehen.
Es dauert nicht lange, bis Karl Lemle die Filmwelt um eine weitere Innovation bereichert. Er lässt einen Langfilm, einen abendfüllenden Film drehen.
Mit diesem ersten Langfilm der Filmgeschichte greift Karl Lemle gleich ein heißes Eisen auf. Der Film Traffic in Souls, Seelenhandel, thematisiert den Mädchenhandel. Gutgläubige Mädchen werden von einem kriminellen Pärchen durch falsche Versprechungen angelockt und sollen gefügig gemacht werden. In allerletzter Minute naht Rettung in Form einer beherzten Polizeitruppe. Lorne Tucker führt bei diesem packenden Drama Regie. Der Film kostet die für damalige Zeiten unglaubliche Summe von $5,690. Die Branche schüttelt den Kopf ob dieses Leichtsinns. So viel Geld für solch ein schwieriges und sperriges Thema und das auch noch abendfüllend. Aber der Film läuft sogar am Broadway und spielt, was niemand für möglich gehalten hätte, sage und schreibe $300,000 ein.
Lemle ist, was sein finanzielles Engagement betrifft, mit dem Verhältnis von Einsatz und Ertrag bei Traffic in Souls durchaus zufrieden. Denn bei aller Liebe zum Neuen und Aufregenden, die Kasse muss für ihn stimmen. Er ist bereit zu investieren und etwas zu riskieren, liebt das Spiel in den Casinos an der mexikanischen Grenze und im Filmgeschäft. Aber er schaut auch genau auf die Bilanzen.
Lemle lässt auch Frauen Regie führen, wie beispielsweise die sehr begabte Luise Weber. Luise Weber dreht für ihn einen Film über ein weiteres Tabuthema, über die Abtreibung. Where are my children? Wo sind meine Kinder? Heißt der Film. Und auch er wird ein großer Erfolg.
Lemle verlangt höchsten Einsatz von seinen Mitarbeitern. Er macht zahlreiche Schauspieler zu Stars, wie zum Beispiel Mary Pickford, Laura LaPlante, Rudolf Valentino, Lon Chaney oder Norman Carey. Oft zahlt er besser als die Konkurrenz, aber er verliert auch schon mal einen Star wie Greta Garbo oder auch seinen genialen Produktionsleiter Irving Thalberg an die anderen Filmgesellschaften, weil er plötzlich herumknausert. Die Schauspielerin Laura LaPlante, eine Berühmtheit aus zahlreichen Stummfilmen von Lemles Universal, berichtet über ihr Verhältnis zur Firma.
But I felt that I owed the studio everything.
Ich war der Meinung, dass ich dem Studio schuldete, alles zu tun, was sie von mir verlangten, solange sie wollten. Ob es Sonntag war oder 12 Tage lang ohne Unterbrechung, das war egal. Es schien mir nicht unfair, denn ich bekam ja mehr Geld, als irgendjemand in meiner Familie je verdient hatte.
Die Konkurrenz im neuen Filmbusiness ist sehr hart. In der Zeit von 1909 bis 1915 führt Karl Lemle 289 Prozesse gegen den Edison Trust, dem der Erfinder Edison und auch der Bankier Kennedy, der Großvater von John F. Kennedy, angehören. Vordergründig geht es um Patente auf Filmmaterial, Kameras und Scheinwerfer. In Wirklichkeit findet ein gnadenloser Kampf um Monopolstellung und Profite statt. Denn mittlerweile hat es sich herumgesprochen, dass das Filmgeschäft eine Goldgrube ist. Lemle muss vorübergehend nach Kuba ziehen, um vor den Mafia-Methoden und Verfolgungen des Trusts sicher zu sein. Die Universal-Schauspielerin Mary Pickford berichtet, auf sie sei sogar geschossen worden. Schließlich schaltet sich der amerikanische Präsident in den Konflikt ein, zugunsten von Lemle. Er ermuntert ihn, die Prozesse durchzustehen. Auch der amerikanische Kongress unterstützt ihn in diesem Sinne. Lemle hält tatsächlich durch und gewinnt jeden einzelnen der fast 300 Prozesse. Sein Kommentar nach der gewonnenen Schlacht im Filmgeschäft lautet:
Nicht für alles Geld der Rockefeller würde ich diese 5 Jahre noch einmal durchmachen.
Ein Großteil der genau 9.397 Filme, die die Universal unter Lemle herstellte, ist heute nicht mehr von Interesse. Viel Fließbandware ist dabei. Aber ein paar Meilensteine der Filmgeschichte seien in Erinnerung gerufen. Etwa der erste Unterwasserfilm überhaupt, 20.000 Meilen unter dem Meer, nach Jules Verne, der Glöckner von Notre Dame, nach Victor Hugo, mit Lon Chaney in der Hauptrolle, das Phantom der Oper und Närrische Weiber mit Erich von Stroheim. Der Schauspieler von Stroheim erhält bei Lemle die Möglichkeit, auch Regie zu führen.
Erich von Stroheim ist nur eines von vielen europäischen Talenten, die Lemmler aufspürt und an sich bindet. Bei einer seiner Europareisen engagiert er ebenso Paul Kohner, den Kameramann Karl Freund und den Stuttgarter Regisseur Paul Leni. Paul Leni bringt die Filmästhetik des Expressionismus nach Hollywood. Ein ausgefeiltes Spiel von Licht und Schatten und eine Konzentration auf die Kamera. Diese Kunst heißt in Hollywood German Gothic und kommt insbesondere den Gruselfilmen zugute. Mit dem Gruselgeschäft, das übrigens Lemmles Sohn Junior leitet, hat die Universal viel wirtschaftlichen Erfolg. Erwähnenswert sind vor allem die Verfilmungen von Mary Shelleys Frankenstein und Bram Stokers Dracula.
I am Dracula.
Während des Ersten Weltkriegs gestaltet sich Karl Lemmles Verhältnis zu Deutschland schwieriger. Zuvor war er regelmäßig in seine alte Heimat zurückgekehrt und hatte Kontakte und alte Freundschaften gepflegt. Als Amerikaner, der er mittlerweile ist, muss er sich natürlich seinem Land gegenüber loyal verhalten, vor allem nachdem die USA ihre anfängliche Neutralität aufgegeben haben und in den Krieg gegen Deutschland eingetreten sind. Anlass hierfür ist die Torpedierung des Passagierschiffs Lusitania durch die Kriegsmarine, bei der mehr als 1000 Zivilisten, darunter viele Briten und Amerikaner, ums Leben kommen. Die Universal bringt, wie die anderen amerikanischen Filmgesellschaften auch, ein paar für Deutschland nicht besonders schmeichelhafte Filme heraus, wie zum Beispiel »Der Kaiser, die Bestie von Berlin«. Ab 1915 führt Hollywood eine Art Filmkrieg gegen Deutschland.
Parallel zur Produktion dieser Filme, die die Umstände ihm abfordern und hinter denen er steht, setzt sich Karl Lemmle humanitär für Deutschland ein. Er hatte eine regelmäßige Kolumne in der Saturday Evening Post, in der er Anfang 1923 folgenden Aufruf an die amerikanische Öffentlichkeit richtet.
Ich appelliere an Sie, gute Samariter, und an meine Freunde und Bekannten in der ganzen Welt, mir Geld und Kleidung, alt und neu, für das so sehr leidende deutsche Volk zu schicken. Keine andere Nation der Welt hat schnellere Hilfe verdient. Die Tatsache, dass diese Menschen Feinde von Amerika waren, dass sie von einem machtdurstigen und närrischen Kaiser irregeführt und genötigt wurden, ein Teil seiner Kriegsmaschinerie zu sein, ist aus meinem Gedächtnis gewichen. Der Wunsch zu helfen ist stärker.
Im Januar 1924 kann man in Laupheim die Früchte von Lemmles Bemühungen ernten. 1,4 Tonnen Kleider treffen ein, verpackt in 26 Kisten. Der Zentralverband der Kriegsgeschädigten bedankt sich bei Lemmle auch für die Spenden von Mehl, Zucker, Kartoffeln, Briketts und Geld an die Kriegerwitwen.
In das Jahr 1924 fällt auch die Finanzierung des sogenannten Lemmle-Bades im neuen Schulhaus in der Rabenstraße. Das ist ein öffentliches Bad mit Wannen und Duschen. Die Namensgebung soll den Spender, so hält das Gemeinderatsprotokoll fest, künftigen Zeiten in dankbarer Erinnerung halten. Darüber hinaus finanziert Lemmle den Bau von 8 Wohnungen in Laupheim. Er unterstützt eine Kinderspeisung und die Arbeitslosen mit einer Stiftung. Er hilft der jüdischen Gemeinde und den Kindern katholischer armer Leute am Tag ihrer Erstkommunion. Zudem gewährt Karl Lemmle der Gemeinde Kredite und beteiligt sich am Bau der Turnhalle. Auch zur Renovierung des Ulmer Münsters leistet er seinen Obolus. Die Liste seiner Wohltaten ist damit aber keineswegs erschöpft.
Der Gemeinderat ergeht sich in Dankbarkeitsadressen und weist immer wieder darauf hin, dass ohne die großzügigen Spenden Lemmles vieles in Laupheim nicht möglich wäre. Man bereitet Festempfänge und Ehrenbanketts vor, wenn der Filmpionier seine Heimatstadt besucht. Im Jahre 1920 ist Lemmle bereits zum Ehrenbürger ernannt, eine Straße erhält seinen Namen.
Onkel Karl, so nennt man in Laupheim den Wohltäter aus Amerika liebevoll. Onkel Karl wohnt, wenn er in Laupheim weilt, im Haus seiner Eltern. Sein Neffe Walter pflegt, den Onkel mit seinem Vater zu begleiten. Walter Lemmle erinnert sich 1982 an die Reisen mit Karl Lemmle nach Laupheim.
Vor Hitler kam er jedes Jahr nach Laupheim. Er war ungefähr eine Woche, 10 Tage in Laupheim. Er hatte nie, seinem elterlichen Haus hat er gewohnt, der Grundstock im Parterre, da war ein Zimmer für meinen Onkel. Mein Vater hatte sein Zimmer im ersten Stock und die haben immer dort gewohnt. Ich habe gewöhnlich gewohnt im Hotel zum Ochsen. Das waren alte Freunde von ihm und da war die ganze Familie und alle alten Freunde, da waren Schulfreunde von meinem Onkel und von meinem Vater. Und mein Vater ist zum Fischen gegangen. Wir waren jedes Jahr ein paar Tage in Laupheim.
Sophie Nördlingen, die Laupheimer Ochsenwirtin und Freundin Karl Lemmles, muss im Dritten Reich in die USA emigrieren. Noch in der Ferne des Exils erscheint ihr Laupheim im Rückblick als heile Welt. Sie erinnert sich nicht an Spannungen zwischen Juden und Christen. In ihrem Gasthaus Ochsen steigen Stars wie der Schauspieler Emil Jannings ab, von Lemmle nach Laupheim eingeladen.
Das Einvernehmen in Laupheim war wunderbar, zwischen den drei Konfessionen. Es war aber so, dass man gar keinen Unterschied gewusst hat. Bei uns im Ochsen war alles da, Jude und Christ. Das war natürlich das große Unglaubliche, dass das alles so hat kommen müssen. Nicht? Die sind doch weggekommen, die zuletzt da waren. Nicht wahr? Die kamen doch weg.
Neben den vielen materiellen Spenden, die vor allem nach dem Ersten Weltkrieg aus Amerika nach Laupheim gehen, will Lemmle den Deutschen auch ein ideelles Geschenk machen. Er lässt Erich Maria Remarques Antikriegsroman »Im Westen nichts Neues« verfilmen. Dafür bekommt er in den USA im Jahre 1930 die höchste Auszeichnung, die die Filmbranche zu vergeben hat, einen Oscar. Und Karl Lemmle ist sogar in der Folge dieser Produktion als Kandidat für den Friedensnobelpreis im Gespräch. In Deutschland hingegen wird der Film, der das Massensterben im Ersten Weltkrieg darstellt und verurteilt, keineswegs begeistert aufgenommen.
Die Verfilmung von Remarques Roman ist für die Universal ein großes und risikoreiches Unterfangen. Der Regisseur Louis Milestone wird mit dieser schwierigen Angelegenheit beauftragt. Die Produktionsleitung hat Julius Lemmle, Karl Lemmles Sohn. Bei der Universal beurteilt man die Frage, ob im Westen nichts Neues als Film zu bewerkstelligen sei, eher skeptisch. Es soll ein Tonfilm werden. Und der Tonfilm steckt Ende der 20er Jahre noch in den Kinderschuhen. Die Studios müssen für diese technische Neuerung aufwendig umgerüstet werden, was auch riesige Investitionen verlangt.
Intern läuft bei der Universal die Produktion unter dem spöttischen Titel Junius End, weil die Mitarbeiter davon ausgehen, dass Julius Lemmle sich und die Firma mit Im Westen nichts Neues ruinieren werde. Es kommt aber ganz anders, in den USA zumindest. Der Film wird ein Erfolg und er trägt dazu bei, dass man in Amerika gut 12 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges die Deutschen nicht mehr allesamt als blutrünstige und schlachtenberauschte Krieger ansieht.
Ich sehe das nicht ein. Der Kaiser hat doch weiß Gott alles.
Bis auf den Krieg, der fehlt ihm noch. Wer was auf sich hält als Monarch, braucht einen Krieg, um berühmt zu werden. So ist es.
Na klar, die haben's nicht.
Jawohl, und die Fabrikanten, die verdienen dran.
Ich halte es eher für so eine Art Fieber. So viel man sich auch wehrt dagegen, ganz unversehens ist es da. Wir wollten nicht... Die Engländer wollten nicht, und doch wird der Krieg geführt.
In Deutschland allerdings wird Im Westen nichts Neues von vielen als antideutsches Machwerk aufgefasst. Der Reichsverband der deutschen Lichtspieltheaterbesitzer und ein Teil der Presse, wie zum Beispiel die Fachzeitschrift Der Kinematograph, sehen die Teilnehmer am Ersten Weltkrieg beleidigt und Deutschland in den Schmutz gezogen.
Aber es gibt auch andere Stimmen. Albert Einstein ist nach einer Vorführung von »Im Westen nichts Neues« in den Universal Studios in Hollywood, vermutlich im Jahre 1930, so ergriffen, dass er wie angewurzelt auf seinem Platz verharrt, lange nachdem die Lichter im Kino wieder angegangen sind. Die Filmprominenz um ihn herum, die dem weltberühmten Wissenschaftler ihre Aufwartung machen will, nimmt er nicht wahr.
In Deutschland gibt es eine regelrechte Kampagne gegen den Film. Ursprünglich sollte die Uraufführung in Laupheim stattfinden, man entscheidet sich dann aber für Berlin. Rechte Schlägertrupps stören die Vorführung, organisieren Tumulte und lassen weiße Mäuse auf das Publikum los. Im Zusammenhang mit der Uraufführung titelt eine Zeitung »Krieg am Nollendorfplatz«.
Im Westen nichts Neues wird in Deutschland verboten. Am 12. Dezember 1930 kommentiert die Berliner Volkszeitung daraufhin »Goebbels regiert«. Eine hellsichtige Analyse, lange vor Hitlers Machtergreifung.
Die Tatsache, dass der Antikriegsfilm von Karl Lemmle in Deutschland im Jahre 1930 nicht gezeigt werden konnte, wirft ein bezeichnendes Licht auf die Endphase der Weimarer Republik. Aber auch in anderen Ländern wurde der Film zensiert, denn er griff keinesfalls Deutschland an, sondern er verurteilte den Krieg als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln, nach dem Motto, wer in den Krieg zieht, kommt im Krieg um. Hans Beller über Lemmles Film.
Er hat einen Antikriegsfilm, den Antikriegsfilm eigentlich, hat er produziert und hat dafür einen Oscar bekommen. Und es war ein Welterfolg, aber in Deutschland war es der bestgehassteste Film. Es hat nie ein Film so viel Verstümmelungen und Zensur auf den Plan gerufen. Übrigens weltweit, auch wenn der Film ein weltweiter Erfolg ist, er wurde weltweit zensiert. Es wurden Szenen herausgeschnitten und komischerweise überall andere.
Das war im Mai 1918, an einem Tage, der so still und ruhig war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen nichts Neues.
Lemmle ist sehr betroffen von der verständnislosen Aufnahme seines Filmes in Deutschland und bereist das Land daraufhin nicht mehr. In einer persönlichen Erklärung an die deutsche Öffentlichkeit legt Lemmle dar, dass der Film von ihm einzig und allein als ein Beitrag zum Frieden und zur Versöhnung in Auftrag gegeben worden sei.
In den 30er Jahren gehen Lemmles Filmgeschäfte zusehends schlechter. Das liegt zum einen an der sehr kostspieligen Umstellung auf den Tonfilm. Die Studiobosse müssen Kredite zur Finanzierung aufnehmen und geraten so allesamt in die Abhängigkeit von Banken. Natürlich spielt auch die Weltwirtschaftskrise eine Rolle. Zudem werden die Geschäfte in Europa durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten erschwert, denn die Filmbranche ist einer der ersten Sektoren, die gleichgeschaltet werden.
Karl Lemmle muss den ökonomischen Druck, unter dem er steht, an seine Mitarbeiter weitergeben. Die gefilmten Ansprachen, die er an seine Firmenangehörigen in aller Welt zu halten und zu verbreiten pflegt, nehmen an Schärfe zu. Seine Botschaft lautet nun, immer wieder variiert, »Ich bin Unternehmer, die Zeiten sind schlecht. Ich erwarte von meinen Mitarbeitern höchsten Einsatz. Und Schlafmützen kann ich mir nicht leisten.« Im englischsprachigen Original hört man es deutlich. Karl Lemmle spricht zu den Angestellten von Universal Company, er droht und motiviert.
I'm not going to give you a long speech. I know conditions better than anyone else because I'm forced to pay the bills. I also know what has to be done. And I'm talking to you in this tone. Not only because it must be done, but because it can be done. And I'm certain you can do it.
Trotz solcher und anderer Appelle geht es mit Universal bergab. Im Nachhinein betrachtet hätte das Unternehmen sicherlich gerettet werden können, wenn Karl Lemmle besser beraten worden und wenn er nicht ein Spieler gewesen wäre, im Guten wie im Schlechten. Er nimmt einen Kredit zu solch irrsinnigen Bedingungen auf, dass Eingeweihte nur den Kopf schütteln können. Die Weltfirma fällt deshalb wegen einer Deckungslücke von einer Dreiviertelmillion Dollar für 5,5 Millionen an ein Bankensyndikat. 5,5 Millionen Dollar, das ist aber nur ein lächerlicher Bruchteil des eigentlichen Wertes von Universal und entspricht nicht einmal dem Grundstückspreis des Geländes von Universal City.
1936 muss Lemle die Universal an seinen Kreditgeber Standard Capital verkaufen, weil er im Zusammenhang mit dem Film Mississippi Melody in Zahlungsschwierigkeiten ist. Persönlich bleibt er ein reicher Mann, eine wesentliche Voraussetzung für das große humanitäre Werk, das er in den letzten 3 Jahren seines Lebens mit Energie und Hingabe in Angriff nimmt.
Lemle mag ein Spieler sein, aber er ist auch ein großzügiger und fairer Verlierer. Mississippi Melody wird ein Kassenschlager für andere. Karl Lemle ist stolz auf diesen Film, an dem er scheiterte, und er bekennt sich nach wie vor öffentlich zu diesem großen Musikfilm, in dem Paul Robeson den Song Old Man River mit gigantischem Erfolg interpretiert.
Nach dem Verkauf der Universal widmet Karl Lemle fast seine ganze Zeit, viel Energie und einen ansehnlichen Teil seines immer noch beträchtlichen Vermögens einer einzigen großen und humanitären Aufgabe: der Rettung von Juden aus Hitler-Deutschland durch die Ausstellung von Bürgschaften, sogenannten Affidavits.
Bis 1941 ist es für Juden in Deutschland theoretisch möglich, legal in ein anderes Land auszureisen. Die meisten wollen, aufgrund familiärer Bindungen, in die USA. Praktisch ist das aber ein sehr schwieriges Unterfangen. Es gilt für die Emigration in die USA beispielsweise, eine ganze Reihe von Bedingungen zu erfüllen. Jüdische Emigranten brauchen ein Visum, das aber nur befristet auf 4 Monate ausgestellt wird und oft abgelaufen ist, bis endlich eine der schwer zu erlangenden Schiffsüberfahrten ergattert ist. Ferner ist ein polizeiliches Führungszeugnis der deutschen Behörden nötig und schließlich unterliegen die Einwanderer in den USA einer Einwanderungsquote.
Wenn diese Probleme überwunden sind, muss ein weiteres gelöst werden. Das Affidavit, die persönliche Bürgschaft eines amerikanischen Staatsbürgers, muss durch den Emigranten beschafft werden. Die jüdischen Auswanderer dürfen nichts von ihrem Besitz aus Deutschland mitnehmen. Sie werden vor ihrer Abreise aus Deutschland regelrecht ausgeraubt. Andererseits muss garantiert sein, dass die Emigranten in den USA dem Staat nicht zur Last fallen. Dies ist nachzuweisen mittels eines Affidavit. Das heißt, die jüdischen Emigranten müssen eine Privatperson finden, die bereit ist, finanziell und in jeder sonstigen Hinsicht für sie zu bürgen.
Der Laupheimer Gymnasiallehrer Udo Bayer hat die karitative Tätigkeit Karl Lemles in dessen letzten Lebensjahren genau dokumentiert. Er schildert die größte Schwierigkeit, auf die Karl Lemle stößt, als er seinen jüdischen Glaubensbrüdern helfen will.
Nun waren die Bestimmungen für die Ausstellung dieser Affidavits in einer eigenartigen Gummiweise definiert. Und Lemle rennt immer wieder in seiner Korrespondenz gegen diese Gummiformulierungen an, indem er selber versucht, solche Lücken und Ungenauigkeiten dann auszufüllen. Er schreibt, ich garantiere pro Familie mit 10.000 Dollar, das war kaufkraftmäßig etwa das Zehnfache von heute.
Mit großem persönlichen Einsatz rettet Karl Lemle zahlreiche Menschen. Die genaue Anzahl ist nicht bekannt. Sie liegt vermutlich bei mindestens 300. Außerdem hat er Mitarbeiter, Bekannte und Familienangehörige dazu animiert, seinem Beispiel zu folgen. So Paul Kohner, Billy Wilder oder seinen Schwiegersohn Stanley Bergman. Lemles Engagement für die verfolgten Juden war bekannt. Deshalb auch wandte sich Thomas Mann an ihn mit der Bitte, einen Regieassistenten von Sergei Eisenstein vor den Nazis zu retten.
Lemle hätte noch viel mehr deutschen Juden geholfen, in die USA zu emigrieren, wenn der amerikanische Generalkonsul in Stuttgart ab dem Jahre 1937 nicht Schwierigkeiten gemacht hätte. Konsul Honacker, der die Aufgabe hatte, die Einwanderung von Deutschland aus vorzufiltern, hält Lemle die große Anzahl von Bürgschaften vor, die er bereits ausgestellt habe, und zweifelt an Lemles finanziellen Möglichkeiten. Lemle ist empört und wendet sich in zwei überlieferten Briefen direkt an den amerikanischen Außenminister Hull, denn Lemle ist im Jahr 1937 immer noch eine bedeutende, außerordentlich wohlhabende und einflussreiche Persönlichkeit in den Vereinigten Staaten.
Ich habe noch nie in meinem Leben für eine Sache so viel Sympathie empfunden wie für diese armen, unschuldigen Leute, die unsägliches Leid erdulden, ohne irgendetwas Unrechtes begangen zu haben. Es scheint mir, Secretary Hull, dass meine Bemühungen auch von Ihrem Generalkonsul gewürdigt werden sollten, weil er schließlich ein menschliches Wesen ist wie Sie und ich. Und er ist so nahe an der Situation drüben in Deutschland, dass er wissen muss, was vorgeht und dass er in jeder möglichen Weise zusammenarbeiten sollte und sich im Zweifel für jemanden wie mich entscheiden sollte, wenn es mit seiner Stellung vereinbar ist.
Am 24.09.1939 wird Karl Lemle durch den Tod aus seinem großen humanitären Werk gerissen. Zahlreiche Prominente geben ihm das letzte Geleit. Die Filmbosse Harry Warner, Louis B. Mayer und Adolf Zucker, der Regisseur Ernst Lubitsch, Bill König und viele andere. Seine Kinder Rosabelle und Julius und seine Brüder sind zugegen, ebenso die Nichte Carla, die einzige aus der Lemle-Familie, die heute noch lebt. Rabbi Magnin zelebriert das Totengedenken am Wilshire Boulevard Temple in Los Angeles. Der Los Angeles Examiner zitiert den Nachruf des Geistlichen.
Was sein Leben bedeutend erscheinen lässt, ist nicht das Geld, das er gemacht hat, oder die Macht, die er ausgeübt hat. Es ist das, was er mit dem Geld und der Macht bewirkt hat. Onkel Karl war freundlich und sanft. Er hat nie vergessen, dass er einst ein armer Junge war. Er hat großzügig ausgeteilt, aus seiner Börse und seinem Herzen. Er machte amerikanische Filme nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch, um die Leute aufzubauen. Am Tag nach dem Versöhnungsfest, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, küsste der Todesengel seine Lippen und sagte: »Komm, Onkel Karl.«
Ein zweiter Artikel weist darauf hin, dass das humanitäre Werk von Onkel Karl nach seinem Tod von seinen Erben so weitergeführt werde, wie Lemle das zu Lebzeiten immer beabsichtigt hat.
Zum Zeitpunkt seines Todes ist Karl Lemle in Laupheim längst vergessen. Der große Wohltäter der Stadt wurde bereits 1933 im Laupheimer Verkündiger als Filmjude beschimpft. Die Lemle-Straße wird bald nach Hitlers Machtübernahme nach einem Nationalsozialisten benannt. Natürlich hat man ihm auch umgehend die Ehrenbürgerwürde aberkannt. So schnell, nämlich nach gut 10 Jahren, ist in Laupheim die ewig währende Dankbarkeit vorbei.
Aber auch nach 1945 ändert sich da zunächst wenig. Im Jahre 1967 hätte man in Laupheim an Lemles 100. Geburtstag erinnern und ihn feiern können. Zur Verwunderung einer überregionalen deutschen Tageszeitung fand das aber nicht statt. Erst in den 80er Jahren taucht Karl Lemle allmählich aus der Verdrängung im Gedächtnis seiner Vaterstadt wieder auf.
Ernst Schell, ein Laupheimer Bürger, hat früh begonnen, die Geschichte der Laupheimer Juden in Wort und Tat zu pflegen. Seit mehr als 2 Jahrzehnten restauriert er Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof, der so vor dem Verfall bewahrt wurde. Er forscht und schreibt über ehemalige Laupheimer Juden, wie zum Beispiel über den im KZ ermordeten Jugendstilkünstler Friedrich Adler. Schell hält Kontakt zu den Emigrantenfamilien. Er führt uns an der Gedenktafel für die ermordeten Laubheimer Juden vorbei, über den Friedhof zu den Gräbern von Karl Lemmles Eltern.
Der Grabstein des Vaters von Karl Lemmle, der ist in der Architektur ganz genau identisch mit dem der Mutter, aber er ist größer. Selbst im Tod wird der Mann noch herausgestellt. Während er zu Hause, da hat er nichts zu melden gehabt. Gell? Im Haus ist die Mutter zuständig gewesen, da hat die den Ton angegeben.
Mittlerweile erinnert sich Laubheim auch ganz offiziell wieder seiner jüdischen Mitbürger. Heute gibt es einen Lemmle-Brunnen in der Stadt. Die Namen Friedrich Adler und Kilian von Steiner tauchen im Zusammenhang mit öffentlichen Einrichtungen auf.
Die Stadt Laubheim hatte vor, alle Schulen nach Persönlichkeiten zu benennen. Und nun hatte ich mich, was das Gymnasium betrifft, stark gemacht für Karl Lemmle. Einfach deswegen, weil er mir die Persönlichkeit erschien, die die größte Außenbedeutung auch hatte. Und ich bin nun leider auf erhebliche Widerstände gestoßen bei den für die Namensgebung zuständigen Gremien, auch an unserer Schule. Und später ging es im Gemeinderat auch nicht so flott weiter.
1994 war es dann aber soweit. Die Tatsache, dass die frühere Lateinschule, die auch Karl Lemmle besucht hat, nun den Namen des einstigen Wohltäters von Laubheim trägt, hat eine große Signalwirkung für die Familie Lemmle wie auch für die Firmen, welche die Universal im Laufe der Zeit aufkauften. Die in den 90er Jahren noch lebenden Mitglieder der Familie, der Schwiegersohn Stanley Bergerman, Ruth Regis, die Großnichte Carla, geben ihre äußerst verständliche Reserviertheit gegenüber der undankbaren Gemeinde auf und steuern Exponate für das Museum bei, liefern Informationen und vermitteln denjenigen Kontakte, die, wie Udo Bayer, an der Dokumentation des Werkes von Karl Lemmle arbeiten. Die hochbetagte Carla Lemmle, die noch in den Stummfilmen der Universal als Tänzerin mitgewirkt hatte, kam 1997 zum ersten Mal nach Europa, wohnte bei Familie Bayer in Laubheim und steht mit ihr seither in regelmäßigem Kontakt.
Das Museum leistet natürlich auch einen wichtigen Beitrag zur Aussöhnung Laubheims mit seinen ehemaligen jüdischen Mitbürgern. 1988 wurden sie erstmals offiziell in die Stadt eingeladen, die einmal ihre Heimat war und aus der sie fliehen mussten.
In großen Lettern steht im Laubheimer Museum in einem der Lemmle-Säle folgender Satz des Filmmagnaten an der Wand.
I'm happy because I have given happiness to untold millions. My real happiness lies in the fact that I have amused and entertained my fellow men.
Das Großartige an Karl Lemmle war, dass er zweierlei wollte und zweierlei konnte. Als Filmproduzent hat er seine Mitmenschen unterhalten. Und er hat gezeigt, dass er wusste, was Erfolg ist, wie man ihn erkämpft und wie man ihn festhält. Er hat die Filmindustrie geprägt wie kein zweiter, mit immer neuen Ideen und Impulsen.
Karl Lemmle, der Mann des Showgeschäfts, der Mann des Glamours und des Grusels, war zugleich ein Mensch von tiefer Humanität. Als es im Dritten Reich um Leben und Tod ging, wussten viele seiner Verwandten und Freunde, aber auch gänzlich unbekannte Glaubensbrüder, dass sie sich auf ihn verlassen konnten. Nicht nur das Gefühl, Menschen zum Lachen bringen zu können, auch das Gefühl, Menschen helfen und retten zu können, hat Karl Lemmle glücklich gemacht. Das Gefühl, nicht allen helfen zu können oder zu dürfen, das Gefühl der Ohnmacht angesichts der mörderischen Willkür, war für ihn schwer zu ertragen.
Ein Ein Schwabe erfindet Hollywood, Karl Lemmle zum 150. Geburtstag. Das war in SWR 2 Wissen das Feiertagsfeature von Ruth Jacobi, eine Produktion aus dem Jahr 2002. Wir haben die Sendung nicht nur anlässlich des Geburtstags wiederholt, sondern auch anlässlich der großen Sonderausstellung zu Karl Lemmle im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart. Sie ist dort noch bis zum Juli zu sehen.